Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Dr. Monika Bobbert ist Professorin für Moraltheologie. Julia van der Linde ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Moraltheologie. In dieser Folge von Theo Podcast hören Sie einen Beitrag zur Frage der rechtlichen Regelung des assistierten Suizids.
Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung, das 2015 vom Deutschen Bundestag beschlossen worden war, für verfassungswidrig erklärt und das Recht auf selbstbestimmtes Sterben betont. Vor diesem Hintergrund hat sich der Bundestag entschieden, die Frage der Suizidassistenz rechtlich neu zu regeln. Nach einer Generalaussprache über Möglichkeiten zur Reform im Mai und der Beratung von Initiativen zur Reform in erster Lesung im Juni 2022 im Bundestag befasste sich nun am 28. November der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages mit der Neuregelung. Auf der Tagesordnung standen drei Gesetzentwürfe zur Suizidassistenz und ein Antrag zur Stärkung der Suizidprävention und Ermöglichung selbstbestimmten Lebens. Ein bedeutender Punkt in der Diskussion ist die Frage, wie sich sicherstellen lässt, dass die zentrale Voraussetzung, die Freiverantwortlichkeit der Person, die sich selbst töten möchte, erfüllt ist. Mit der Frage der Freiverantwortlichkeit beim assistierten Suizid hat sich im Januar 2022 ein interdisziplinärer ExpertInnen-Workshop an der Universität Münster beschäftigt. Gefragt wurde, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Psychologie, Ethik und Recht relevant sind und diskutiert werden müssen. Daraus ist nun ein Sammelband hervorgegangen. Dieser greift wissenschaftliche Erkenntnisse, ethische und rechtliche Debatten sowie Fragen der Umsetzung auf. Mit Blick auf die Gesetzgebung und die Umsetzung des Rechts in die Praxis sollen auf diese Weise unterschiedliche Reflexionsformen und Wissensbestände integriert werden. In dieser Folge des Theo-Podcasts wollen Frau Professorin Dr. Monika Bobbert und ich, Julia van der Linde, einige Punkte zur Freiverantwortlichkeit aus dem Sammelband aufgreifen und so auf die Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung näher eingehen. Dabei wird es auch darum gehen, warum sich eigentlich auch theologische Ethikerinnen und Ethiker an der Debatte zur Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung beteiligen. Zunächst starten wir mit einigen begrifflichen Vorbemerkungen, denn rund um die Herbeiführung des Todes eines Menschen scheint es nicht selten zu einer Sprachverwirrung zu kommen. Es existieren Begriffe, die teils in der Annahme verwendet werden, sie seien bedeutungsgleich. Sie haben aber ihre jeweils eigene Konnotation und legen teils bereits eine bestimmte Perspektive der Beurteilung der jeweiligen Handlung nahe. Solche Implikationen sollten erkannt und angesprochen werden, um keine wertenden Vorentscheidungen allein über Begriffe zu transportieren. Andere Begriffe bezeichnen hingegen unterschiedliche Handlungen und sind schon aus diesem Grund zu unterscheiden. Im Zusammenhang mit Entscheidungen und Handlungen, die die Beendigung eines menschlichen Lebens durch ÄrztInnen betreffen, wird außerhalb des deutschsprachigen Raums auch von Euthanasie gesprochen. Der Begriff wird im Deutschen jedoch nicht benutzt, da er mit der Ermordung kranker und behinderter Menschen im Nationalsozialismus verbunden ist. Stattdessen wird im Deutschen oft das Wort Sterbehilfe für verschiedene Formen des Sterbens, aber auch für den Bereich der Beendigung menschlichen Lebens verwendet. Ob sich die Hilfe auf das natürliche Sterben oder aber auf die Beendigung des Lebens bezieht, ist dabei unklar. An dem Begriff Sterbehilfe lässt sich außerdem problematisieren, dass das Wort Hilfe positiv besetzt ist. Mit der Entscheidung für die Verwendung dieses Begriffs ist so zugleich implizit eine Bewertung der Handlung als legitim nahegelegt. Außerdem wird auch die weitere Unterteilung in aktive, passive und indirekte Sterbehilfe zum Teil als zu ungenau kritisiert. Während mit der aktiven Sterbehilfe solche Handlungen bezeichnet werden, in der ein Arzt oder eine Ärztin einen anderen Menschen auf dessen Verlangen tötet, werden bei der passiven Sterbehilfe mögliche Behandlungen unterlassen, die lebensverlängernd wären. Das könnte bedeuten, dass diese gar nicht erst begonnen werden, kann aber auch heißen, dass bereits begonnene Maßnahmen abgebrochen oder reduziert werden, also eine Handlung ausgeführt wird. Wenn etwa eine Sonde, über die eine Patientin oder ein Patient ernährt wurde, entfernt wird. Damit kann in der passiven Sterbehilfe zumindest ein aktives Moment liegen, obwohl es sich um ein Sterbenlassen handelt. Handlungen, die auch als indirekte Sterbehilfe bezeichnet werden, zielen hingegen nicht auf den Tod der Person, sondern auf das Management von belastenden Symptomen einer Erkrankung innerhalb der Palliativmedizin, etwa Linderung starker Schmerzen. Als Nebenwirkung kann damit in wenigen Fällen gegebenenfalls eine leicht verkürzte Lebensdauer verbunden sein und der Tod früher eintreten, ohne dass dies jedoch intendiert wird. Der Nationale Ethikrat hat 2006 in seiner Stellungnahme Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende angeregt, statt von aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe zu sprechen, präziser zwischen Sterbebegleitung, Therapien am Lebensende, Sterben lassen, Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen zu unterscheiden. Sterbebegleitung bezeichnet dabei die Pflege und Betreuung todkranker und sterbender Menschen, während Therapien am Lebensende medizinische Maßnahmen sind, die in der letzten Lebensphase Leben verlängern oder Leiden verringern sollen. Von Sterben lassen wird dann gesprochen, wenn bei PatientInnen, die unheilbar krank sind und deren Krankheit weit fortgeschritten ist, lebensverlängernde medizinische Maßnahmen nicht durchgeführt oder nicht mehr fortgesetzt werden, infolgedessen der Patient oder die Patientin verstirbt. Nach deutschem Recht sind Sterbebegleitung und Sterben lassen unter den hier genannten Bedingungen straffrei. Bei der Tötung auf Verlangen greift eine Person auf den Wunsch einer anderen Person hin medizinisch ein, um deren Tod herbeizuführen, der ansonsten nicht eingetreten wäre. Etwa indem ein tödliches Medikament verabreicht wird. In Deutschland stellt dies einen Straftatbestand innerhalb der Tötungsdelikte dar. In den Niederlanden ist die Tötung auf Verlangen hingegen zwar generell strafbar, jedoch für ÄrztInnen straffrei, wenn sie bestimmte Sorgfaltskriterien einhalten. Die Einhaltung wird nach dem Tod von einer Kommission überprüft. Bei der Beihilfe zur Selbsttötung führt die Person, die sterben möchte, die Handlung hingegen selbst aus, nimmt etwa das tödliche Medikament selbst ein. Eine andere Person ist an der Vorbereitung beteiligt, indem sie zum Beispiel das Medikament verschreibt oder bereitstellt. Deshalb wird auch von assistiertem Suizid gesprochen. Beihilfe zur Selbsttötung und assistierter Suizid bezeichnen also dasselbe. Nach deutschem Strafrecht ist entscheidend, ob diejenige Person, die sich töten möchte, selbst die letzte Handlung ausführt. Beihilfe zur Selbsttötung wurde mit dem 2015 im Bundestag beschlossenen Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches unter Strafe gestellt, wenn er geschäftsmäßig erfolgt. Dagegen wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt. Von schwerkranken Mitgliedern eines Sterbehilfevereins, Sterbehilfevereinen, einem Patientinnen und Patienten mit tödlich verlaufender Krankheit betreuenden Internisten, Ärztinnen und Ärzten der ambulanten und stationären Palliativversorgung und einem Rechtsanwalt, der bereits schwerkranke Personen für einen assistierten Suizid in die Schweiz begleitet hat und im Gesundheits- und Pflegerecht spezialisiert ist. Grund dafür war, dass sie sich in ihrer Menschenwürde, ihrem Persönlichkeitsrecht oder ihrer Vereins-, Berufs- oder Gewissensfreiheit verletzt sahen. Im Februar 2020 kippte dann das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung, indem es dieses für verfassungswidrig erklärte. Das Bundesverfassungsgericht betonte dabei das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Die Suizidbeihilfe soll nun neu geregelt werden. Über eine solche Neuregelung beriet dann im Mai 2022 der Deutsche Bundestag. Am 24. Juni 2022 fand dann die Beratung zur Reform der Sterbehilfe in erster Lesung statt. In der Regel durchlaufen Gesetzentwürfe im Bundestag drei Lesungen, also drei Beratungen. In der ersten Lesung geht es um die politische Bedeutung des Gesetzvorhabens sowie dessen Ziele. Danach werden die Entwürfe an die zuständigen Ausschüsse überwiesen, in denen sich dessen Mitglieder intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Am Ende gibt es dann einen Bericht über die Beratungsergebnisse sowie eine Beschlussempfehlung für die Abgeordneten des Bundestages. In dieser ersten Lesung wurden drei Gesetzentwürfe beraten. Der Castellucci-Entwurf, der von einer fraktionsübergreifenden Gruppe vorgelegt wurde, sieht vor, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung grundsätzlich unter Strafe zu stellen. Straffrei solle sie dann sein, wenn die suizidwillige Person volljährig und einsichtsfähig sei und mindestens zweimal von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie untersucht worden sei und ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch absolviert habe. Zwischen Beratung und Beihilfe zur Selbsttötung sieht der Entwurf eine Wartefrist von mindestens 2 Wochen vor, wobei nach der letzten psychiatrischen Untersuchung maximal 2 Monate vergangen sein dürfen. Sachliche Informationen durch Ärztinnen und Ärzte sollen erlaubt sein, Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung hingegen verboten. Dem Entwurf wurde der Antrag Suizidprävention stärken und selbstbestimmtes Leben ermöglichen zur Seite gestellt. Ein zweiter Gesetzentwurf wurde von einer fraktionsübergreifenden Gruppe um Renate Künast vorgelegt. Er sieht vor, dass nach einer verpflichtenden Beratung ein sicherer Zugang zu einem tödlichen Medikament eröffnet werden solle. Bei Menschen in gegenwärtigen medizinischen Notlagen müssten im Abstand von 2 Wochen 2 Ärztinnen oder Ärzte die Voraussetzungen zum Zugang bestätigen. Bei anderen Gründen sollen hingegen höhere Zugangsvoraussetzungen gelten. In einer gegenwärtigen medizinischen Notlage befinden sich dem Entwurf zufolge Menschen, die aus medizinischen Gründen schweres Leid erdulden müssen und die sich deshalb in ärztlicher Behandlung befinden. Der Entwurf verzichtet explizit darauf, bestimmte Krankheiten anzuführen. Ein dritter Entwurf stammt von einer Gruppe um Katrin Helling-Pla. Demnach solle die Beihilfe zur Selbsttötung grundsätzlich straffrei sein. Auch dieser Entwurf sieht ein Beratungsangebot vor und setzt eine gewisse Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit des Sterbewunsches voraus. Mit 10 Tagen ist die Zeitspanne zwischen Beratung und Verschreibung in diesem Entwurf relativ kurz. Am 28. November fand nun eine öffentliche Anhörung zu den drei Entwürfen und dem Antrag im Rechtsausschuss statt. Spezifisch mit der Frage der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung hat sich bereits im Januar 2022 ein interdisziplinärer Workshop an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster beschäftigt. Diesen haben Professor Dr. Ulrich Groß, Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Wissenschaftstheorie und Naturphilosophie an der WWU, und Professor Dr. Monika Bobbert, Seminar für Moraltheologie an der WWU, in Kooperation mit dem Zentrum für Wissenschaftstheorie der Universität Münster veranstaltet. Dazu konnten sie Expertinnen und Experten aus Psychiatrie, Psychologie, der psychotherapeutischen Praxis, Sozialpsychologie, Rechtswissenschaft und Philosophie gewinnen. Frau Professor Dr. Bobbert, warum ist es wichtig, dass sich auch theologische Ethikerinnen und Ethiker an der Debatte um die Neuregelung der Suizidbeihilfe beteiligen?
Ja, der christliche Glaube fordert in besonders radikaler Weise dazu auf, unsere Mitverantwortung für die Gesellschaft und die Schöpfung wahrzunehmen. Ich muss also sensibel sein für das Leid des anderen, auch für Missstände, die gerade verletzbare Menschen leicht treffen können. Und ich muss sensibel sein für Machtstrukturen, die in Unrecht umschlagen können. Was heißt das jetzt konkret für die Debatte zum assistierten Suizid? Ein Mensch, der nicht mehr leben möchte, ist in einer Krise, ist besonders verletzbar, weil er vielleicht nicht mehr weiter weiß und umfassende Hilfe braucht. Außerdem geht es um das Gut Leben und eine Handlung, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Aus ethischer Sicht ist hier also das Vorsichtsprinzip sehr wichtig. Ja, und schließlich geht es ja um Assistenz, also um Außenstehende, die auch Verantwortung für ihr Mitwirken tragen. Und wir wissen eben, dass ein neues Gesetz zum assistierten Suizid uns als Gesellschaft künftig prägen wird. Also beteiligen sich theologische Ethikerinnen und Ethiker an der Debatte, weil es bei dem Ringen um ein Gesetz auch um bessere oder schlechtere Konkretisierungen geht.
Der Workshop und der Sammelband fokussieren die Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zum assistierten Suizid. Was ist unter Freiverantwortlichkeit zu verstehen und warum ist die hier so wichtig?
Ja, der Begriff Freiverantwortlichkeit ist erst mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 in die rechtliche Debatte eingeführt worden. Nun muss dieser Begriff gefüllt werden. Und die vorliegenden Gesetzesentwürfe füllen ihn mit einem sogenannten libertären Verständnis von Selbstbestimmung aus. Sie sagen, eine Person muss ihren Willen unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden können. Es darf kein unzulässiger Druck von außen vorliegen und die Person muss gut informiert sein, das heißt auch Handlungsalternativen kennen. Das ist jetzt allerdings ein Minimalkonzept von Selbstbestimmung, das zum Beispiel ja verinnerlichte gesellschaftliche Erwartungen oder Probleme, die durch soziale Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Einsamkeit entstehen können, nicht erfasst.
Der Sammelband bietet verschiedene Perspektiven auf die Freiverantwortlichkeit und verbindet damit Anfragen an sowie Herausforderungen für diese. Nur einige seien hier exemplarisch angerissen. So stellt der Psychiater und Psychotherapeut Professor Dr. Dr. Klaus Schonauer heraus, dass sich ein Gesetzentwurf vor die Herausforderung gestellt sieht, zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden. Zwischen denjenigen mit einem pathologischen Suizidwunsch, bei denen die Suizidalität also Symptom einer Krankheit ist, und denjenigen mit einem freiverantwortlichen Suizidwunsch. Um die Gruppe derjenigen mit einem freiverantwortlichen Suizidwunsch abgrenzen und näher untersuchen zu können, müsse die psychiatrische Forschung sich deshalb zum einen auf solche Manifestationen von Suizidalität fokussieren, die nicht Symptom einer psychiatrischen Erkrankung sind. Zum anderen sei die Frage wissenschaftlich zu bearbeiten, ob Suizidalität bei psychiatrischen Erkrankungen vorkommen könne, ohne Symptom der Erkrankung selbst zu sein. Dies impliziert die Frage, ob es auch Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen gibt, die der Gruppe derjenigen mit einem freiverantwortlichen Suizidwunsch zuzuordnen sind. Es besteht also noch Forschungsbedarf, um die zwei Gruppen voneinander unterscheiden zu können. Privatdozent Dr. Tobias Theismann, Suizidologe und psychologischer Psychotherapeut, weist mit Blick auf die Erkenntnisse der interpersonalen Theorie suizidalen Verhaltens auf die Gefahr hin, dass sich Menschen zu einem assistierten Suizid entscheiden könnten, weil sie sich als Last für Angehörige erleben oder weil sie in ihrer Lebensgeschichte massive zwischenmenschliche Enttäuschungen erfahren haben und sich nicht mehr sozial zugehörig fühlten. Er fordert in Begutachtungs- und/oder Beratungsgesprächen, dies sehr genau in den Blick zu nehmen und mit Hilfe therapeutischer Strategien zur kognitiven Infragestellung herauszufordern. Hier geht es also darum, Menschen nicht irrtümlich zu der Gruppe der Menschen mit einem freiverantwortlichen Suizidwunsch zu zählen. Außerdem implizieren seine Ausführungen die Frage, wie wir zwischenmenschliche Beziehungen und gesellschaftliche Strukturen so gestalten können, dass Menschen sich nicht als Last erfahren und sich nicht sozial ausgeschlossen fühlen, damit nicht dies Gründe für den Wunsch nach einem assistierten Suizid sind. Verschiedene Beiträge ringen mit dem Autonomieverständnis, das dem Bundesverfassungsgerichtsurteil sowie den Gesetzentwürfen grundgelegt ist oder zugrunde zu legen sei. So kritisiert die Ethikerin Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann das extrem liberale Verständnis von Autonomie des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil, das die Bedeutsamkeit sozialer Kontexte ausblende. Entscheidungen erfolgen jedoch innerhalb eines sozialen Netzes, weshalb Sigrid Graumann in ihrem Beitrag die relationale Autonomie stark macht. Anerkennung und sich getragen fühlen in sozialen Beziehungen könnten autonome Entscheidungen unterstützen. Einsamkeit und unerfüllte Erwartungen diese hingegen erschweren und durch heroisierende Bilder des Bilanzsuizids und den schlechten Ruf der Langzeitpflege könnten bestimmte Entscheidungen nahegelegt werden. Insbesondere für den Schutz vulnerabler Personengruppen Damit sind alle diejenigen gemeint, auf die der relativ seltene Fall des Bilanzsuizids nicht zutreffe, sei ein relationales Verständnis von Autonomie wichtig. Es gelte zu erkennen, wenn jemand nicht mehr so leben wolle und für diese Menschen Hilfe bereitzustellen. Besonders wichtig sei deshalb eine institutionelle und finanzielle Absicherung der Suizidprävention. Professor Dr. Jean-Pierre Wils vertritt den Standpunkt, die Debatte kranke an einem kontextlosen Verständnis von Autonomie, da sich das spätmoderne Subjekt lediglich als isoliertes Individuum betrachte, das sich entsprechend seiner Präferenzen für Wahloptionen entscheide, ohne Abhängigkeiten und subtile Lenkungen wahrzunehmen. Im Anschluss an Adorno fragt er, ob eine Moralphilosophie überhaupt noch vorstellbar sei, die nicht länger auf die Bereitschaft ihrer Adressatinnen und Adressaten setzen könne, Handeln und Lebensführung aus moralischen Gründen auch Einschränkungen zu unterwerfen, also Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Für ein eben solches Autonomieverständnis, das vor allem an der Vorstellung des Einzelnen als geistig-sittlichem Wesen auszurichten sei, das sich in Freiheit selbst bestimme und entfalten dürfe, machen sich hingegen die beiden Strafrechtler Professor Dr. Christoph Knauer und Professor Dr. Hans Kuttlich stark. Davon ausgehend dürfe nicht verwehrt werden, einen autonom gebildeten freien Willen zum Suizid mit der Hilfe von Dritten umzusetzen. In Bezug auf die Realisation der Autonomie sind zudem soziale Faktoren in den Blick zu nehmen, die Entscheidungen beeinflussen können. Dies können Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit, Beziehungskrisen oder Katastrophen sein. Wilfried Gaul-Kanier thematisiert in seinem Beitrag die Abwertung der Lebensansprüche behinderter und psychisch kranker Menschen, die sich auch auf Beratungssituationen auswirkt. Der Workshop und der Sammelband vereinen also durchaus verschiedene, zum Teil widerstreitende Perspektiven und Positionen, wenngleich grundsätzliche Einigkeit darin zu bestehen scheint, dass die sehr vulnerable Gruppe der Suizidwilligen durch eine umfangreiche verfahrensrechtliche Absicherung durch den Gesetzgeber zu schützen sei. Frau Professorin Dr. Bobbert, der Workshop und der Sammelband leben von der Interdisziplinarität, bei der Positionen nicht nur additiv nebeneinander stehen. Warum war es wichtig, dass Expertinnen und Experten gerade in dieser Konstellation zusammengekommen sind, um über Freiverantwortlichkeit nachzudenken?
Wir haben ja WissenschaftlerInnen aus dem medizinischen Fachgebiet der Psychiatrie und aus der Psychologie eingeladen, um erst einmal zu hören, ob sich diese Disziplinen zutrauen, Freiverantwortlichkeit zuverlässig festzustellen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Aufgabe, bei Menschen mit einem Suizidwunsch zwischen gesund und krank zu unterscheiden, sich bislang nicht gestellt hat und dass deswegen auch die Expertinnen sagen, wir haben damit keine Erfahrung und wir können das auch nur mit mehr oder weniger Sicherheit tun, also solch eine Unterscheidung vornehmen. Wissenschaftliche KollegInnen aus Ethik und Recht haben dann auch diskutiert, welche Dimensionen fehlen. TheologInnen und PhilosophInnen haben zum Beispiel problematisiert, dass Freiverantwortlichkeit auch den Begriff Verantwortung enthält und dass eine punktuelle Entscheidung, sich selbst töten zu wollen, nicht unbedingt den Willen eines Menschen in Gänze abbildet, weil Lebenssinn und Lebensdeutung komplexer sind und weil wir uns in der Situation oder in einer Lebensphase ja auch täuschen können oder später unsere Meinung auch ändern. Aus der Rechtswissenschaft kamen Anfragen zum Begriff Freiverantwortlichkeit. Also auch da ist dieser Begriff nicht einfach klar. Aber dann auch immer wieder die Mahnung, man müsse eine gesetzliche Regelung finden, die ausreichend konkret ist und sich auch in der Praxis umsetzen lässt. Also so nach dem Motto, jetzt lasst uns pragmatisch sein, auch wenn ihr viele differenzierte Überlegungen habt, die berechtigt sind.
Aufgrund der Fragen, die sich aus dem Workshop zusätzlich ergeben haben, wurde der Sammelband durch weitere Expertinnen und Experten ergänzt. Was waren aus Ihrer Perspektive hier wichtige Fragen und Erkenntnisse?
Also andere wichtige Disziplinen für diese Debatte, die auch noch Erkenntnisse hätten einbringen müssen, sind die Sozial- und Kulturwissenschaften und die Politikwissenschaft. Die konnten wir jetzt nicht alle hinzuziehen aus Zeit- und Kapazitätsgründen. Aber das ist immer wieder zu überlegen, was gehört noch dazu, was fehlt. Denn eine theologische Ethik, die anwendungsbezogen arbeitet, muss allen Sachverstand, der zu dem Problem als ja in der Analyse und in der Lösung gehört, einbeziehen. Also da wäre ganz klar noch eine zweite Runde erforderlich. Jetzt habe ich für den Band noch Expertinnen aus Recht und Ethik hinzugebeten, weil mir auch da noch etwas fehlte. Und zwar etwa die Behandlung der rechtlichen Frage, wann sich Menschen, wenn sie eben bei der Selbsttötung assistieren, möglicherweise strafbar machen. Außerdem hat mich die Frage beschäftigt, welche Gründe oder Gegengründe es für einen sogenannten Alters- oder Bilanzsuizid gibt, der in den Niederlanden und in der Schweiz zunehmend plausibel gefunden wird.
In der Debatte um die rechtliche Regelung der Beihilfe zur Selbsttötung wird ab und zu Bezug genommen auf Suizidformen ohne Assistenz, also etwa der Suizid durch das Überrolltwerden durch einen Zug. Argumentiert wird dann etwa, dass durch die Möglichkeit eines assistierten Suizids solche Selbsttötungen verhindert werden könnten. Von Schirachs auch verfilmtes Theaterstück Gott nimmt darauf Bezug. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Also es handelt sich um ein Argument, das auf falschen empirischen Annahmen aufsetzt. Das gibt es in der Ethik häufiger. Und deswegen ist ja auch der Sachverstand aus den empirisch arbeitenden Disziplinen wichtig. Hier ist es so, dass aus psychologisch-psychiatrischer Sicht man davon ausgeht, dass sich die Zahl der Menschen, die sich durch ein todbringendes Medikament töten, zur Gruppe der Menschen, die sich auf anderem Weg selbst töten, hinzuaddieren wird. Und die Menschen, die sich vor einen Zug werfen, wird es leider weiterhin geben, da über 90% der Menschen aus einer akuten psychischen Störung oder aus einer akuten Verzweiflung heraus sich töten. Und das sind all diejenigen, die das nicht frei verantwortlich tun.
Das Ringen um eine gesetzliche Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung geht weiter. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt bereits einige Leitplanken vor, die nicht verrückbar sind. Welche Punkte sollten die weiteren Debatten, sollte am Ende das Gesetz, unbedingt berücksichtigen?
Bislang ist über Verfahren nicht gut abgesichert, dass vulnerable Menschen, die sich aus sozialen Gründen oder aufgrund einer nicht so offensichtlich feststellbaren psychischen Erkrankung selbst töten wollen, dass die ausreichend geschützt wären. Also bis mein Hausarzt oder meine Hausärztin oder mein soziales Umfeld erkennen, dass ich psychisch krank bin, kann viel Zeit vergehen. Auch deswegen, weil ich ja selbst diese psychische Erkrankung noch als Makel empfinde und als Schwäche, die ich nicht zugeben möchte. Außerdem fehlen auch heute schon, also ohne solch ein neues Gesetz, faktisch ExpertInnen und Behandlungsplätze in der Klinik. Also bis ich heute als psychisch Kranke zum Beispiel einen Therapieplatz bekommen würde, ambulant, müsste ich circa ein halbes Jahr warten. Also da ist jetzt schon wirklich ein Versorgungsdefizit da. Außerdem, ja, was fehlt, das unterschiedliche Verständnis von Selbstbestimmung bzw. Autonomie in der Debatte vertreten sind und dass auch die Menschen wissen, dass Autonomie eben nicht nur heißen muss, ich entscheide einfach, was ich möchte und die anderen haben da keinen Einfluss und ich kann mich als Selbstbestimmte denken, die ja dann einfach das durchführt, was sie beschlossen hat. Also das ist ja ein gängiges Verständnis von Autonomie, aber ich denke, da tun wir uns auch selbst etwas zu kurz. Es gibt auch ein Verständnis von Autonomie als Wohlüberlegtheit. Und eben auch wichtig in der Ethik und für uns alle, Autonomie als moralische Selbstverpflichtung. Und jetzt konkret zur Frage des assistierten Suizids. Also es sollten unbedingt längere Wartefristen bestehen. Und da möchte ich auch an der Sprache Kritik schon üben. Also wir sollten da vielleicht besser von Bedenkzeit oder offener Zeit sprechen und nicht von Wartefrist, denn unsere Sicht auf das Leben verändert sich mit der Zeit und wir erleben auch immer wieder Überraschungen mit uns selbst und mit unserem Umfeld. Also aus christlicher Sicht deuten wir das als Wirken des Heiligen Geistes und eine Offenheit und Zuversicht darauf hin, wie wir das auch immer nennen, also die möchte ich doch uns allen wünschen, weil ich denke, das ist für uns gut und das ist auch ein Blick auf das Leben, der nicht so eng ist. Das heißt, diese Weitung des Denkens über Selbstbestimmung, die würde ich mir in der Debatte wünschen. Wie das dann in Verfahren umgesetzt wird, ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, dass man auch über Verfahren dem noch etwas näher kommen kann.
Herzlichen Dank, Frau Professorin Dr. Bobbert, für die Beantwortung der Fragen. Wer sich jetzt genauer mit dem Thema assistierter Suizid und Freiverantwortlichkeit aus einer interdisziplinären Perspektive beschäftigen möchte und die hier angerissenen Positionen sowie weitere spannende Ausführungen genauer nachlesen will, der Sammelband Assistierter Suizid und Freiverantwortlichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse, ethische und rechtliche Debatten, Fragen der Umsetzung, herausgegeben von Monika Bobbert, ist bei Nomos in der Reihe Ethik und Recht in der Medizin erschienen und auch online verfügbar.